Kapitel 33, das Buch des Gesetzes. Die Botschaften der Propheten hinsichtlich der babylonischen Gefangenschaft übten einen stillen, aber machtvollen Einfluss aus. Dieser trug viel dazu bei, eine Reformation vorzubereiten, die im 18. Jahr der Regierung Josias stattfand. Diese Reformationsbewegung, die vorübergehend die angedrohten Strafgerichte abwendete, wurde völlig unerwartet hervorgerufen durch die Entdeckung und das Studium eines Teils der Heiligen Schrift, der seltsamerweise viele Jahre lang verlegt worden und dadurch verloren gegangen war. Beinahe ein Jahrhundert früher war während des ersten Passahfestes, das Hiskia feierte, angeordnet worden, dass Priester täglich dem Volk aus dem Gesetzbuch vorlesen und es daraus unterweisen sollten. Die Beobachtung der durch Mose überlieferten Gesetzesvorschriften, besonders derer im Buch des Bundes, einem Teil des fünften Buches Mose, hatte der Herrschaft des Hiskia zu solcher Blüte verholfen. Manasse jedoch hatte es gewagt, diese Verordnungen aufzuheben. Während seiner Regierung war die für den Tempel bestimmte Abschrift des Gesetzbuches durch Sorglosigkeit und Nachlässigkeit verloren gegangen. Lange Zeit hindurch war das Volk daher nicht mehr darin unterwiesen worden. Der Hohepriester Hilkia fand die verloren gegangene Handschrift im Tempel, und zwar bei Wiederherstellungsarbeiten am heiligen Bauwerk, die nach einem Plan Josias durchgeführt wurden. Der Hohepriester übergab die kostbare Buchrolle Schafan, einem Schriftgelehrten, der sie las und dann dem König brachte, wobei er ihm die Geschichte ihrer Entdeckung erzählte. Josia war tief bewegt, als er zum ersten Mal die in dieser alten Handschrift überlieferten Ermahnungen und Warnungen vernahm. Nie zuvor hatte er so gründlich erkannt, wie eindringlich Gott dem Volke Israel Leben und Tod, Segen und Fluch, vorgelegt und wie oft er es aufgefordert hatte, den Weg des Lebens zu erwählen, damit es zum Lobpreis auf Erden, zu einem Segen für alle Völker werde. Mose hatte Israel ermahnt, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Das Buch war reich an Zusicherungen, dass Gott jene Menschen ganz und gar zu erlösen plane, die ihm rückhaltlos vertrauten. Wie er ihre Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft bewirkt hatte, so wollte er ihnen auch bei der Ansiedlung im verheißenen Lande kraftvoll helfen und sie an die Spitze der Völker der Erde stellen. Den ermutigenden Verheißungen als Belohnung für den Gehorsam standen Gerichtsweissagungen für die Ungehorsamen gegenüber. Als der König die inspirierten Worte hörte, erkannte er in dem vor ihm geschilderten Zustände, die denen in seinem Reich ähnelten. Er war überrascht, bei diesen prophetischen Schilderungen des Abweichens von Gott Aussagen zu finden, dass der Tag des Unglücks bald folgen und es dann keine Rettung geben werde. Die Sprache war deutlich, der Sinn der Worte unmissverständlich. Am Schluss des Buches, wo Gottes Handeln an Israel zusammengefasst und noch einmal auf die zukünftigen Ereignisse hingewiesen wurde, waren diese Dinge besonders klar herausgestellt worden. In Gegenwart des ganzen Volkes Israel hatte Mose erklärt: Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesele wie Tau, wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden, deine Ältesten, die werden dir's sagen. Als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Aber Israel hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt durch fremde Götter, durch Greuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Und als es der Herr sah, ward er zornig über seine Söhne und Töchter, und er sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird, denn es ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott, durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk, durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Ich will alles Unglück über sie häufen, ich will alle meine Pfeile auf sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und von jähem Tod. Denn Israel ist ein Volk, dem man nicht mehr raten kann, und kein Verstand wohnt in ihnen. Oh, dass sie weise wären und dies verstünden, dass sie merkten, was ihnen hernach begegnen wird. Wie geht's zu, dass einer 1000 verjagt und zwei sogar 10.000 flüchtig machen? Kommt's nicht daher, dass ihr Fels sie verkauft hat und der Herr sie darin gegeben hat? Denn unserer Feinde Fels ist nicht wie unser Fels. So müssen sie selber urteilen. Ist dies nicht bei mir verwahrt und versiegelt in meinen Schatzkammern? Die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe, und was über sie kommen soll, eilt herzu. Diese und ähnliche Schriftstellen offenbarten Josia Gottes Liebe zu seinem Volk und seinen Abscheu vor der Sünde. Als der König die Prophezeiungen vom nahen Gericht las, das über die Menschen, die im Aufruhr verharrten, ergehen sollte, zitterte er für die Zukunft. Die Verderbtheit Judas war groß gewesen. Welche Folgen würde ihr fortgesetzter Abfall haben? Früher hatte der König dem herrschenden Götzendienst nicht gleichgültig gegenübergestanden. Im 8. Jahr seiner Herrschaft hatte er sich, obwohl er noch jung war, völlig dem Dienste Gottes geweiht. 4 Jahre später, als er 20 Jahre alt war, bemühte er sich ernstlich, seinen Untertanen Versuchungen zu ersparen und Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Bale, und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab, und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Nicht zufrieden mit dieser gründlichen Arbeit im Lande Juda dehnte der jugendliche Herrscher seine Bemühungen auf jene Teile Palästinas aus, in denen früher die 10 Stämme Israels gewohnt hatten, von denen dort aber nur noch ein unbedeutender Rest lebte. In dem Bericht heißt es, so tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Erst als er dies Gebiet zerstörte Heimstätten der Länge und Breite nach durchzogen, die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. So hatte Josia vom frühesten Mannesalter an seine Stellung als König dazu genutzt, die Gebote Gottes zu preisen. Als ihm nun der Schriftgelehrte Schafan aus dem Buch der Gesetze vorlas, entdeckte der König in dieser Schriftrolle einen Erkenntnisschatz und zugleich einen mächtigen Verbündeten bei dem Reformvorhaben, das er so gern im Lande verwirklichen wollte. Im Licht dieser Ratschläge wollte er wandeln und alles tun, was in seiner Macht stand, um sein Volk mit diesen Lehren bekannt zu machen und, wenn möglich, dahin zu bringen, das Gesetz des Himmels achten und lieben zu lernen. Aber konnte die notwendige Reform überhaupt noch zustande gebracht werden? Israel hatte die Grenzen göttlicher Langmut nahezu erreicht. Bald würde Gott aufstehen, um die zu bestrafen, die seinen Namen verunehrt hatten. Schon war der Zorn Gottes gegen das Volk entbrannt. Von Schmerz und Furcht überwältigt, zerriss Josia seine Kleider und beugte sich in seiner Herzensnot vor Gott, um für die Sünden seines unbußfertigen Volkes Vergebung zu erlangen. Zu jener Zeit lebte die Prophetin Hulda in Jerusalem. Der König, von angstvollen Ahnungen erfüllt, wandte sich an sie. Er wollte den Herrn durch seine erwählte Botin befragen, um zu erfahren, ob und wie er das irrende Juda, das am Rande des Untergangs stand, retten könnte. Der Ernst der Lage und die Wertschätzung, die er für die Prophetin hegte, veranlassten ihn, als Botschafter die wichtigsten Männer des Königreiches zu ihr zu senden. Geht hin, befahl er ihnen, und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist, denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht den Worten dieses Buches gehorcht haben und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Durch Hulda teilte der Herr dem Josia mit, dass Jerusalems Untergang nicht abgewendet werden könne. Selbst wenn das Volk sich jetzt vor Gott demütigte, könne es seiner Bestrafung nicht entgehen. Seine Sinne waren durch langes Unrechttun bereits so abgestumpft, dass es, falls das Strafgericht nicht einträte, bald wieder den gleichen sündhaften Weg einschlüge. Die Prophetin teilte ihnen mit, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen, alle Worte des Buches, das der König von Juda hat lesen lassen, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Darum wird mein Grimm gegen diese Städte entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Weil jedoch der König sich vor Gott gedemütigt habe, werde der Herr anerkennen, dass er so bereitwillig Vergebung und Gnade gesucht habe. Ihm wurde folgende Botschaft gesandt: Weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte und ihre Einwohner, dass sie sollen zum Entsetzen und zum Fluch werden, und weil du deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich's auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will. Der König musste die Ereignisse der Zukunft Gott anheimstellen. Er konnte die ewigen Ratschlüsse des Herrn nicht ändern. Mit der Ankündigung der göttlichen Strafgerichte hatte der Herr jedoch die Möglichkeit zur Buße und Reform nicht aufgehoben. Josia, der darin Gottes Bereitschaft erkannte, bei seinen Gerichten Gnade walten zu lassen, beschloss, alles zu tun, was in seiner Macht stand, um entschiedene Reformen durchzuführen. Er berief sofort eine große Tagung ein, zu der die Ältesten und die Beamten Jerusalems und Judas gemeinsam mit dem einfachen Volk eingeladen wurden. Sie alle, sowie die Priester und Leviten, trafen im Vorhof des Tempels mit dem König zusammen. Der König persönlich las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Der königliche Leser war tief bewegt und trug seine Botschaft mit der Ergriffenheit eines gebrochenen Herzens vor. Seine Zuhörer lauschten erregt. Die Stärke der Empfindung, die sich auf dem Gesicht des Königs zeigte, der feierliche Ernst der Botschaft selbst, die Warnung vor drohenden Gerichten, das alles tat seine Wirkung, und viele entschlossen sich gemeinsam mit dem König Vergebung zu erflehen. Josia schlug nun vor, dass sich die höchsten Würdenträger mit dem Volk vor Gott in einem feierlichen Bündnis zusammentun und gemeinsam bemühen sollten, entschiedene Änderungen durchzuführen. Der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Ordnungen und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele, um zu erfüllen die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Die Antwort war aufrichtiger, als es der König erhofft hatte, alles Volk trat in den Bund. Bei der nun folgenden Reformation richtete der König seine Aufmerksamkeit auf die Vernichtung jeder Spur von Götzendienst, die noch vorhanden war. Die Einwohner des Landes hatten die Sitten der benachbarten Völker, vor hölzernen und steinernen Bildern anzubeten, so lange befolgt, dass es fast über Menschenkraft zu gehen schien, alle Spuren dieser Sünde auszurotten. Aber Josia hielt an seinen Bemühungen fest, das Land zu reinigen. Er ging so streng gegen den Götzendienst vor, dass er alle Priester der Höhen, die dort waren, schlachten ließ. Auch rottete Josia aus alle Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, Abgötter und Götzen und alle Greuel, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er erfüllte die Worte des Gesetzes, die geschrieben standen in dem Buch, das der Priester Hilkia im Hause des Herrn gefunden hatte. Einige Jahrhunderte vorher, in den Tagen der Teilung des Reiches, hatte Jerobeam, der Sohn Nebats, in frechem Trotz gegen den Gott, dem Israel gedient hatte, versucht, die Herzen des Volkes von den Gottesdiensten im Jerusalemer Tempel ab und neuen Kultformen zuzuwenden, wofür er in Bethel einen ungeweihten Altar errichtet hatte. Während der Einsegnung dieses Altars, durch den in künftigen Jahren viele zur Abgötterei verführt wurden, war plötzlich ein Mann Gottes aus Judäa erschienen und hatte das gottlose Treiben verurteilt. Er hatte gegen den Altar ausgerufen, Altar, Altar. So spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden, mit Namen Josia, der wird auf dir schlachten die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Diese Ankündigung war von einem Zeichen begleitet, das sie als ein von Gott gesprochenes Wort auswies. 3 Jahrhunderte waren vergangen. Die Durchführung des Reformationswerkes brachte den König Josia auch nach Bethel, wo dieser alte Altar stand. Die Weissagung, die vor so vielen Jahren in Gegenwart Jerobeams ausgesprochen worden war, sollte sich nun buchstäblich erfüllen. Auch den Altar in Bethel, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, der Sohn Nebats, der Israel sündigen machte, diesen Altar brach er ab, zerschlug seine Steine und machte sie zu Staub und verbrannte das Bild der Aschera. Und Josia wandte sich um und sah die Gräber, die auf dem Berge waren, und sandte hin und ließ die Knochen aus den Gräbern holen, und verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn unrein nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, als er es verkündete. Und er sprach, was ist das für ein Grabmal, das ich sehe? Und die Leute in der Stadt sprachen zu ihm, es ist das Grab des Mannes Gottes, der von Juda kam und ausrief, was du getan hast an dem Altar in Bethel. Und er sprach, lasst ihn liegen, niemand rühre seine Gebeine an. Und so blieben mit seinen Gebeinen auch die Gebeine des Propheten unberührt, der von Samaria gekommen war. Auf den südlichen Hängen des Ölbergs, gegenüber dem prächtigen Tempel des Herrn auf dem Berge Moria, befanden sich die Altäre und Götzenbilder, die Salomo dort aufgestellt hatte, um seinen abgöttischen Frauen zu gefallen. Vergleich: Länger als 3 Jahrhunderte hatten diese großen, missgestalteten Bildnisse auf dem Berg des Ärgernisses gestanden, als stumme Zeugen für den Abfall des weisesten Königs Israels. Auch sie ließ Josia entfernen und zerstören. Um den Glauben Judas an den Gott seiner Väter weiterhin zu festigen, ließ der König im Einklang mit den Bestimmungen im Buch des Gesetzes ein großes Passahfest abhalten. Die Vorbereitungen wurden von denen getroffen, die die heiligen Handlungen zu leiten hatten, und am großen Tag des Festes brachte man reichlich Opfer dar. Es war kein Passah so gehalten worden wie dies von der Zeit der Richter an, die Israel gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige von Israel und der Könige von Juda. Aber obwohl der Eifer Jesajas Gott angenehm war, vermochte er die Sünden vergangener Geschlechter nicht zu sühnen, auch konnte die Frömmigkeit der Anhänger des Königs bei vielen keine Herzensbekehrung bewirken, denn sie weigerten sich hartnäckig, vom Götzendienst zur Anbetung des wahren Gottes zurückzukehren. Nach der Feier des Passahs regierte Josia noch über ein Jahrzehnt. Im Alter von 39 Jahren fand er im Kampf mit den Streitkräften Ägyptens den Tod und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trugen Leid um Josia. Und Jeremia sang ein Klagelied über Josia, und alle Sänger und Sängerinnen klagten in ihren Liedern über Josia bis auf diesen Tag, und das wurde zum festen Brauch in Israel. Siehe, diese Lieder stehen geschrieben unter den Klageliedern. Wie Josia war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Doch kehrte sich der Herr nicht ab von dem Grimm seines großen Zorns. Um all der Ärgernisse willen, durch die ihn Manasse erzürnt hatte. Rasch nahte die Zeit, in der Jerusalem völlig zerstört und die Einwohner des Landes gefangen nach Babylon geführt werden sollten. Dort sollten sie das lernen, was sie unter günstigeren Verhältnissen nicht hatten lernen wollen.